Wir fahren jetzt fort in unserer Predigtreihe über die Apostelgeschichte in Kapitel 19, Vers 1 bis 20. Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er durch die höher gelegenen Gebiete durchzogen hatte, nach Ephesus kam. Und als er einige Jünger fand, sprach er zu ihnen: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie aber antworteten ihm: Wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist da ist. Und er sprach zu ihnen: Worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber erwiderten: Auf die Taufe des Johannes. Da sprach Paulus: Johannes hat mit einer Taufe der Buße getauft und dem Volk gesagt, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm kommt, das heißt an den Christus Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie, und sie redeten in Sprachen und weissagten. Es waren aber im Ganzen etwa 12 Männer. Und er ging in die Synagoge und trat öffentlich auf, indem er 3 Monate lang Gespräche führte und sie zu überzeugen versuchte von dem, was das Reich Gottes betrifft. Da aber etliche sich verstockten und sich weigerten zu glauben, sondern den Weg vor der Menge verleumdeten, trennte er sich von ihnen und sonderte die Jünger ab und hielt täglich Lehrgespräche in der Schule eines gewissen Tyrannus. Das geschah 2 Jahre lang, sodass alle, die in der Provinz Asia wohnten, das Wort des Herrn Jesus hörten, sowohl Juden als auch Griechen. Und Gott wirkte ungewöhnliche Wunder durch die Hände des Paulus, sodass sogar Schweißtücher oder Gürtel von seinem Leib zu den Kranken gebracht wurden und die Krankheiten von ihnen wichen und die bösen Geister von ihnen ausfuhren. Es versuchten aber etliche von den umherziehenden jüdischen Beschwörern, über denen die böse Geister hatten, den Namen des Herrn Jesus zu nennen, indem sie sagten: Wir beschwören euch bei dem Jesus, den Paulus verkündigt. Es waren aber 7 Söhne eines jüdischen hohen Priesters Kevas, die dies taten. Aber der böse Geist antwortete und sprach: Jesus kenne ich und von Paulus weiß ich, wer aber seid ihr? Und der Mensch, dem der böse Geist war, sprang auf sie los und er überwältigte sie und zeigte ihnen dermaßen seine Kraft, dass sie entblößt und verwundet aus jenem Haus flohen. Das aber wurde allen bekannt, die in Ephesus wohnten, sowohl Juden als auch Griechen. Und die Furcht fiel auf sie alle und der Name des Herrn Jesus wurde hochgepriesen. Und viele von denen, die gläubig geworden waren, kamen und bekannten und erzählten ihre Taten. Viele aber von denen, die Zauberkünste getrieben hatten, trugen die Bücher zusammen und verbrannten sie vor allen. Und sie berechneten ihren Wert und kamen auf 50.000 Silberlinge. So breitete sich das Wort des Herrn mächtig aus und erwies sich als kräftig. Herr Jesus, und da bitten wir dich nun, dass sich dein Wort heute unter uns als mächtig und kräftig erweist und uns zu erweckten Gläubigen macht. Amen. Die meisten Christen werden darin übereinstimmen, dass wir heute in der Endzeit leben, in den letzten Tagen. Das heißt, vor der Wiederkunft des Herrn Jesus bzw. der Entrückung der Gemeinde. Und viele Christen erwarten noch eine große Erweckung, obwohl die Bibel uns eigentlich genau das Gegenteil prophezeit. So warnt uns der Herr Jesus in seiner Endzeitrede in Matthäus 24, dass wir uns nicht täuschen lassen sollen, unter gar keinen Umständen, von irgendwelchen falschen Heilsbringern, die so etwas vortäuschen. Was ist überhaupt eine Erweckung nach der Bibel? Wir haben es gehört in unserer Schriftlesung im Epheser 5, Vers 14. Wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Eine Erweckung ist ein geistliches Erwachen, das aus 3 Teilen besteht, 2 Aufforderungen und 1 Verheißung. Erstens, wach auf, der du schläfst. Zweitens, steh auf aus den Toten. Und drittens, der Christus wird dich erleuchten. Unser Text in der Apostelgeschichte schildert nun genauso eine Erweckung in der kleinen asiatischen Stadt Ephesus. Und wir wollen jetzt dem Text mal ein wenig entlang gehen und mal sehen, was das Geheimnis der Erweckung in Ephesus ausmachte. Das erste Geheimnis, das war der Heilige Geist. Paulus kam also nach Ephesus, fand dort einige Jünger vor. Was waren das für Jünger? Es war eine abgesonderte Gruppe von Juden. Sie glaubten an den Messias und sie warteten auf sein Kommen. Es waren, wie wir erfahren, Jünger von Johannes dem Täufer. Sie waren von ihm getauft worden. Ja, so ähnlich wie der Apollos in Kapitel 18. Was wussten sie? Sie wussten das, was Johannes der Täufer ihnen gepredigt hatte. Nämlich, er hat dem Volk Israel gepredigt, sie sollten Buße tun von ihren Sünden. Sie sollten Buße tun von ihrer formellen und toten Gesetzesfrömmigkeit. Sie sollten sich innerlich vorbereiten auf das Kommen des Messias, das unmittelbar bevorstand. Und als Zeichen ihrer Buße ließen sich von Johannes im Jordan taufen. Das war seine Botschaft, das glaubten sie. Diese Jünger in Ephesus aber, die wussten nicht, dass Jesus, ihr Messias, gekommen war. Warum wussten sie das nicht? Normalerweise musste der Jude dreimal im Jahr nach Jerusalem pilgern, zu den drei großen Pilgerfesten. Kennt ihr die? Das erste ungesäuerte Brote, anschließend Passa. Das zweite Schavuot, was wir auch Pfingsten nennen. Und das dritte das Laubhüttenfest. Und diese Jünger waren offensichtlich wohl nach ihrer Taufe nicht mehr in Jerusalem gewesen. Und daher wussten die nichts mehr über Jesu Kreuzigung, über seine Auferstehung, die Himmelfahrt, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und nun fragt Paulus sie, als er zu ihnen kam, seine erste Frage: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Ich erinnere mich noch an eine Begebenheit aus meiner Jugendzeit, da erzählte ein älterer Bruder, er kam mal in seine Gemeinde und da fragte ihn ein Ältester: Hast du den Heiligen Geist? Er sagt, ja, ich weiß nicht, na, ich hoffe, ich denke. Er sagt, das muss man wissen. Nicht, das ist kein Gefühl oder eine vage Hoffnung, ob man den Heiligen Geist hat. Das muss eine Gewissheit sein. Und die Frage ist zentral für jeden Gläubigen. Warum? Römer 8, Vers 6 sagt, wer den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Die Innenwohnung des Heiligen Geistes im Gläubigen ist das zentrale Merkmal eines wahren, wiedergeborenen Christen. Und das unterscheidet ihn vom Nichtchristen, vom Heiden, vom Namenschristen. Der Heilige Geist in uns, das ist das Leben aus Gott, die neue Schöpfung aus Gott. Und die Johannesjünger in Ephesus haben nicht gehört, dass der Heilige Geist überhaupt da war. Die waren im alttestamentlichen Sinne gläubig, aber nicht wiedergeboren. Und die Frage, und wann empfängt man den Heiligen Geist? Die Frage des Paulus macht das deutlich. Man empfängt den Heiligen Geist in dem Moment, wo man an Jesus gläubig wird, sich zu ihm bekehrt. Das ist genau das, was die Apostel lehren, was das Neue Testament bezeugt. Epheser 1, Vers 13. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Und genau darauf zielt die Frage des Paulus auch an uns heute. Gehörst du zu Christus? Bist du sein Eigentum? Hast du diese Gewissheit? Und wenn du zu Jesus gehörst, hast du den Heiligen Geist. Du hast ihn durch Glauben empfangen bei deiner Bekehrung. Und der Heilige Geist bezeugt, dass du ein Gottes Kind bist. Gottes Eigentum, ein Miterbe Christi. Das ist eine tiefe innere Gewissheit, das weiß man. Als Wiedergeborener. Und wenn du es nicht weißt, wenn du diese Gewissheit nicht hast, wenn du noch Zweifel hast daran, dann bitte geh heute nicht nach Hause ohne diese Gewissheit. Der Herr will sie dir geben. Diese Johannes-Jünger kennen den Heiligen Geist nicht. Sie konnten ihn auch noch nicht haben, weil sie Jesus noch nicht kannten, also auch noch nicht im neutestamentlichen Sinne an ihn glauben konnten. Und dann fragt Paulus weiter nach der Taufe. Ja, er will sich vergewissern, haben die sich nun wirklich bekehrt? Und warum gerade die Taufe? Nun, es war im Neuen Testament selbstverständlich, wenn jemand gläubig wurde, dann ließ er sich taufen. Erst Glaube, dann Taufe. Ganz normale Praxis. Nicht wegen Empfang des Heiligen Geistes, geschieht nicht durch die Taufe, sondern die Taufe ist vielmehr das öffentliche Bekenntnis, dass ich mich zu Jesus Christus hingewandt habe, dass ich jetzt ihm gehöre und ihm nachfolge. Die Taufe rettet nicht, sie ist auch nicht heilsnotwendig. Aber sie ist ein Bekenntnis und dieses Bekenntnis sagt viel über das Glaubensverständnis aus. Die Johannesjünger hatten ein anderes Taufbekenntnis als das der Glaubenstaufe der neutestamentlichen Gemeinde. Darf ich dir mal die Frage mitgeben, bist du getauft? Welches Taufbekenntnis hast du? Der Namenschrist glaubt, er wäre Kind Gottes durch seine Säuglingsbesprengung als Kirchenmitglied. Und der Wiedergeborene ist getauft auf den Tod Jesu Christi. Er ist eine neue Schöpfung in Christus. Bist du getauft? Und wenn ja, was bedeutet das für dich? Paulus erklärt diesen Jüngern nun die Bedeutung der Taufe des Johannes und dass Jesus der Messias ist, der Messias der Juden ist. Ja, Messias ist nur das hebräische Wort für griechisch Christus und das, was ja das eigentliche Ärgernis der Juden war. Er bezeugte ihnen nun Jesus und die Juden glaubten seinem Zeugnis. Also ihre Buße bei der Taufe des Johannes war echt gewesen. Sie nahmen es an. Sie glaubten dem Wort Gottes. Sie bekehrten sich also, sie ließen sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. So, und jetzt haben wir hier in Ephesus eine Besonderheit. Das müsste uns eigentlich auffallen. Warum werden die zuerst getauft und dann empfangen sie den Heiligen Geist? Und dann empfangen sie den Heiligen Geist erst nach der Handauflegung des Paulus und nicht durch den Glauben, so wie es das Neue Testament bezeugt. Wichtige Frage. Da könnte man sich fragen, begründet dies vielleicht irgendeine Lehre, dass man den Heiligen Geist empfängt, wenn einem jemand die Hände auflegt? Von einem, der besonders geisterfüllt ist. Und danach muss man noch in Zungen reden. Aber Vers 2 in unserem Text bezeugt ja, dass es der Normalfall ist, dass wir den Heiligen Geist empfangen, wenn wir gläubig werden. Aber in Ephesus war es nicht so und deshalb liegt hier ein Ausnahmefall vor. Und warum ist das eine Ausnahme hier? Es passiert genau das Gleiche hier wie in Apostelgeschichte 2 zu Pfingsten, bei der Pfingstpredigt des Petrus. Da sagt Petrus in Kapitel 2, Vers 38, zu den Leuten in Jerusalem, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Also wisst ihr die Reihenfolge bei den Juden? Erstens Glaube, zweitens Taufe, drittens Empfang des Heiligen Geistes. Andere Reihenfolge. Und das galt für die Juden. Daher geschieht hier genau dasselbe wie bei den Juden in Apostelgeschichte 2. Und nach dem Empfang des Heiligen Geistes redeten sie in Sprachen. Auch wie die Juden in Apostel oder wie die Apostel an Pfingsten in Apostelgeschichte 2. Passiert genau das Gleiche. So, und was ist jetzt dieses Sprachenreden? Das ist nicht irgendein unverständliches Lallen, das gibt es überhaupt nicht im Neuen Testament, nach meiner Überzeugung. Sondern es ist ein verständliches Reden in fremden Sprachen, die man vorher nicht gelernt hat. Und es steht sogar hier im Text, was sie redeten. Sie weissagten. Also das macht nochmal deutlich, dass es ein verständliches Reden ist. Sonst wüsste man ja gar nicht, dass es ein Weissagen ist. Und Weissagen heißt hier nicht nur Prophezeien, sondern dieses Wort, was hier steht, es wird in verschiedenen Zusammenhängen verwendet. Es meint von der Grundbedeutung her ein geistgewirktes Reden, was aus der unmittelbaren Gegenwart Gottes geschieht. Es war ein Lobpreis Gottes, wie in Apostelgeschichte 2, Vers 11, wo sie die großen Taten Gottes priesen. In Lukas 1, Vers 67 steht das gleiche Wort beim Zacharias, ja, als der in seinen Lobpreis ausbricht. Da steht auch, er weissagte. Das ist eigentlich ein göttlich gewirkter Lobpreis. Das Sprachenreden in der Bibel ist immer ein verständliches Reden. Ich kann jetzt aus Zeitgründen nicht näher darauf eingehen. Und gerade in der Apostelgeschichte war es vor allem ein Zeichen für die Juden, ja, ein sichtbares Zeichen für die Juden, dass sie mit dem Heiligen Geist erfüllt worden waren. Juden haben immer Zeichen bekommen, ja, dass ein Wirken von Gott war. Und genau darum handelt es sich hier, um Juden, wie in Apostelgeschichte 2. Auch lehrt die Bibel nicht, dass das Sprachenreden ein Beweis wäre für eine besondere Stufe der Frömmigkeit oder geistlicher Vollkommenheit. Es ist auch kein Beweis dafür, dass man den Heiligen Geist empfangen hat. Das war hier, wie gesagt, nur das Zeichen für die Juden. Und dann muss Paulus ihnen noch die Hände auflegen. Warum das noch? Die Handauflegung bedeutete besonders im Judentum ein Zeichen der Identifikation. Man macht sich eins mit jemandem, wenn man ihm die Hände auflegt. Ja, Paulus zeigte nun, ihr gehört jetzt zur Gemeinde der Gläubigen aus Israel mit dazu. Und die Handauflegung zum Empfang des Heiligen Geistes sehen wir nur hier in Apostelgeschichte 19 und in Apostelgeschichte 8 bei den Samaritern. In beiden Fällen wurden nur Nicht-Wiedergeborenen die Hände aufgelegt und nicht Gläubigen, die dann den Heiligen Geist empfangen haben. Und das begründet hier keine allgemeine Praxis in der Urgemeinde, sondern es handelt sich ja um besondere heilsgeschichtliche Ausnahmesituationen. Und deshalb kann man hier auch weder Sprachenreden noch Handauflegung verallgemeinern für die gesamte neutestamentliche Gemeinde als eine allgemeine Regel. Die Männer in Ephesus haben also den Heiligen Geist empfangen. Es war die erste Erfahrung ihres Glaubenslebens. Der Heilige Geist ist der Urheber aller Erweckung, der die geistlich Toten aufweckt. Und das ist der erste Erweckungsschritt hier nach Epheser 5. Das erste Aufwachen eines Menschen ist, wenn er den Heiligen Geist empfängt. Wenn sich ein geistlich toter Mensch zum Herrn Jesus hinwendet, er sich bekehrt, wie wir sagen, aus seiner Gottesferne, aus seinem geistlichen Tod. Ohne den Heiligen Geist und seine Kraft und Wirksamkeit gibt es überhaupt kein geistliches Aufwachen und kein geistliches Leben. Hat jeder von euch diese persönliche Erweckung erlebt? Das zweite Geheimnis der Erweckung, die Verkündigung des Wortes Gottes. Und jetzt sehen wir in unserem Text, wie der Heilige Geist in Ephesus wirkt. Es waren zunächst nur 12 Männer, wie die 12 Apostel, eine sehr kleine Gruppe von Gläubigen. Die bildeten den Anfang der Erweckung in Ephesus. Und nun bemüht sich auch Paulus weiterhin um die Juden. Er redet mit ihnen über das Reich Gottes. Und das Reich Gottes ist ja nicht zu trennen vom König und von ihrem Messias. Er erklärt ihnen das, dass er gekommen ist, dass er gekreuzigt wurde, auferstanden, in den Himmel gefahren und nun seinem Volk gebietet, an ihn zu glauben, sich zu ihm hinzuwenden. Aber leider passiert dasselbe wie immer, wenn er mit den Juden redet. Sie lehnen das Evangelium ab. Sie verstocken sich, heißt es hier. Was ist Verstockung? Es ist ein Nicht-Glauben-Wollen. Wenn man sich bewusst und willentlich dafür entscheidet, nicht wenn man mal Zweifel hat, sondern wenn man sich bewusst für ein Nicht-Glauben entscheidet, sein Herz hart macht. Sie verstocken sich selbst, das heißt, sie entscheiden sich bewusst für den Unglauben. Und diese Verstockung hat Verblendung zur Folge. Das heißt, es ist dann die Unfähigkeit, die Wahrheit anzunehmen. Und so zieht Paulus weiter und führt jetzt Lehrgespräche in einer Schule. Die Schule war damals ein Ort, wo man Unterricht erteilt hat in allen möglichen Gebieten. Die Griechen liebten das Studium, das heißt das Lernen in ihrer Freizeit. Die waren sehr wissbegierig. Sie lernten da Künste, Philosophie, Rhetorik und dergleichen. Und diese Schule war aber so eine Art Schulungsanbieter, würden heute vielleicht sagen, so eine Art Volkshochschule. Und Paulus nutzt hier einfach die Neugier und die Wissensbegierde der Menschen, um an sie ranzukommen und gibt also Kurse in christlichem Glauben. Auch wieder keine vorgefertigte Methode, sondern er findet hier eine offene Tür, die er nutzt und wo er hindurchgeht. Und ich denke, das ist auch eine Anregung für uns. Vielleicht müssen wir in Zukunft ganz andere Wege finden, um noch an die Menschen ranzukommen, wenn sich die Dinge in Deutschland so weiterentwickeln. Vielleicht ist Straßenevangelisation irgendwann nicht mehr möglich oder nicht mehr effektiv. Vielleicht sollten wir auch mal nachdenken, ob es noch andere Wege gibt. Ich möchte das mal so als Anregung zum Nachdenken und Beten weitergeben. Das geschieht jetzt 2 Jahre lang. Und diese 2 Jahre geschieht zunächst mal nichts Besonderes. Paulus lehrt das Wort Gottes in dieser Volkshochschule. Alle, die in der Provinz Asia wohnten, hörten das. Also es breitete sich flächendeckend aus. Das Wort des Herrn Jesus predigte er. Das war dieses Evangelium der Gnade. Über die Verderbtheit und die Verlorenheit der Menschen. Über Gottes große Retterliebe, der Mensch geworden ist. Im gekreuzigten Sohn Gottes. Und die Versöhnung mit dem heiligen Gott durch den Glauben an seine Stellvertretung. Und was war jetzt der Ursprung der Erweckung in Ephesus? 12 Männer, die den Herrn Jesus und sein Wort liebten. Kleine Gruppe. Zum Zweiten die gründliche Lehre des Wortes Gottes durch Paulus, 2 Jahre lang. Und das Dritte, das wird nicht ausdrücklich erwähnt, aber ich denke, das ist selbstverständlich, das war das Gebet. Sie beteten natürlich für Bekehrung, für Frucht der Verkündigung. Das alles war nicht ein Rezept, was funktioniert, eine menschliche Methodik. Methoden funktionieren nicht im Reich Gottes, wie Gott auch nicht funktioniert. Ja, er ist kein Automat. Die Erweckung ist durch uns Menschen nicht machbar. Es ist nicht machbar durch Massenveranstaltungen und bedürfnisorientierte Programme, durch Starredner, moderne Musik, durch zielgruppengerechte Werbung und dergleichen. Ebenso war der Zeitpunkt nicht machbar. Auf seiner ersten Missionsreise durfte Paulus noch gar nicht in die Provinz Asia, wo Ephesus war. Der Geist hat ihm sogar gewehrt. Die Tür war nicht offen. Wusste Gott alleine. Es war auch nicht geplant, wie lange das dauerte, bis was geschah. 2 Jahre lang. Aber entscheidend war, die Menschen hörten das Evangelium und der Glaube kam aus dem Hören. Der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Und der wirkt im Wort Gottes. Und der bewirkt die Überführung des Sünders im Herzen. Und der Heilige Geist bewirkte dieses Aufwachen im Herzen dieser geistlich toten Menschen. Das dritte Geheimnis, Gottes souveränes Handeln. Und dann nach den 2 Jahren geschah plötzlich etwas. Gott handelte ganz souverän. Da gab es keine menschliche Ursache, keinen besonderen Auslöser. Gott tat ungewöhnliche Wunder durch die Hände des Paulus. Es geschahen Heilungen durch Berührungen mit seinen Taschentüchern oder Gürteln. Und die Betonung liegt hier auf ungewöhnlich. Denn derartiges ist später nie mehr passiert. Und die Betonung liegt auf Gott. Gott wirkte. Es war nicht der Paulus. Das hing nicht an seiner Person. Der hatte keine besonderen Wunderkräfte oder keine besondere Salbung, wie man in manchen Kreisen sagt. Der konnte niemand von sich aus heilen. Außer in Ephesus ist niemand durch den Paulus gesund geworden, soweit ich weiß. Er hat immer nur das Wort verkündigt. Im Gegenteil, in Briefen erfahren wir, 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, da war er mit einem Mann namens Trophimus auf seiner letzten Reise, der stammte zufällig aus Ephesus, der begleitete Paulus nach Jerusalem. Und Paulus schreibt da, er musste ihn krank in Milet zurücklassen. Ja, warum hat er ihn denn nicht geheilt, wenn er das gekonnt hätte? Und dem Timotheus hat er geraten, weil dem oft übel war, er sollte Wein trinken für seinen kranken Magen. Ja, warum hat er ihm denn nicht mal ein Taschentuch geschickt und gesagt, lieber Timotheus, leg das mal da drauf, dann wird es besser. Aber dennoch gibt es heute noch Leute, die meinen, dieses Ereignis sei eine Handlungsanweisung der Gemeinde für alle Zeiten. Und da gibt es sogenannte gesalbte Prediger, die sagen, dann bringt Tücher nach vorne und die segnen wir dann und die haben dann besondere Heilkräfte gegen Krankheiten. Ich habe das selber erlebt, das habe ich mir nicht ausgedacht. Das ist alles frommer Aberglaube und Zauberei. Und damit wollen wir nichts zu schaffen haben. Man setzt da die Hoffnung auf irgendein magisches Ritual statt auf den gnädigen und souveränen Gott. Und das ist generell dieser Trugschluss, dass man einzelne Ereignisse in der Bibel verallgemeinern könnte, die einmal geschehen sind und irgendwelche allgemeingültigen Glaubensregeln davon ableiten könnte. Damit kann man beliebig absurde Dinge treiben. Man kann das nicht machen, außer wenn es eine klare lehrmäßige Grundlage dafür gibt. Und warum wirkte nun Gott in Ephesus auf diese besondere Weise? Also nach meinem Verständnis ist es Folgendes. Wir erfahren ja, dass Ephesus eine Hochburg der Zauberei war. Was ist Zauberei oder Magie? Die Zauberei will durch Rituale, durch Beschwörungen, durch übernatürliche Kräfte wirksam werden lassen. Und das magische Denken besteht darin, dass eben bestimmte Handlungen oder Gegenstände oder Worte übernatürliche Kraft besitzen, die man dann auf die Umwelt übertragen kann und wirksam werden lassen kann, zum Beispiel für Heilung. Und wichtig dabei ist nicht, dass man dran glaubt, dass das funktioniert. Der Glaube spielt keine Rolle, sondern man muss das magische Ritual genau nach Vorschrift ausführen. Deshalb bitte nie zum Spaß irgendwas ausprobieren. Ist sehr gefährlich. Und jetzt sehen die Leute in Ephesus, da geschehen Heilungen und sogar Befreiungen von bösen Geistern, von Dämonen. Und das alles ohne magische Rituale, ohne Fetische, ohne Zauberformeln und dergleichen. Und da wird ihr ganzes magisches Weltbild erschüttert. Und dann sehen sie noch, das Ganze ist ja an die Person des Paulus gebunden. Das hat mit seiner Botschaft zu tun, das ist wahr, das stimmt, was der sagt. Und da ist Gottes Macht am Werk. Und davon werden sie überführt. Ihr seht also, die Wunder sind nicht irgendein Selbstzweck, sondern Gott bestätigt hier seinen Boten Paulus auf eine sehr außergewöhnliche Weise, damit sie seine Botschaft glauben. Und dann passiert noch etwas, was auch in Erweckungen häufig zu beobachten ist, wo Gott seine Kirche baut, der Teufel seine Kapelle daneben oder besser gesagt da drin. Die göttlichen Wunder rufen nun die Nachahmer auf den Plan. Und genau das ist die Taktik Satans. Er versucht, Verwirrung zu stiften. Er will Gottes Wirken vermischen mit seinem Lügengift und zerstören. Und das tun jetzt diese jüdischen Beschwörer. Die versuchen jetzt durch magische Formeln Geister zu bannen und auszutreiben. Und jetzt meinen sie, oh, jetzt haben wir endlich eine Erfolgsformel gefunden. Die sind nicht bekehrt, aber sie benutzen den Namen Jesus in ihren Beschwörungsformeln, den Jesus, den Paulus verkündigt. Also sagen nicht Herr Jesus. Jesus ist nicht ihr Herr. Und das ist genau dieses magische Denken, was sie da haben. Wenn man jetzt den Namen eines mächtigen Geistes benutzt, kann man damit schwächeren Geistern Befehle erteilen und die austreiben. Vielleicht hatten sie sogar scheinbare, spektakuläre Erfolge, dass da irgendwas passiert ist, dass da Geister anscheinend mit Getöse ausgefahren sind. Aber Vorsicht bitte, Satan ist ein Meister der Lüge und der Täuschung. Und solche Exorzismen oder Dämonenaustreibungen werden gerne in Filmen dargestellt oder auch in manchen sogenannten christlichen Büchern. Und da reden dann die Dämonen und geben dann geheimnisvolle Botschaften aus dem Jenseits weiter und so weiter. Bitte Vorsicht vor solchen Dingen. Alles, was da passiert, muss man als Teufelsbetrug betrachten. Und deshalb müssen wir dringend vor einem solchen Befreiungsdienst warnen, auch wenn er unter frommen Vorzeichen geschieht. Niemand wird durch irgendeinen Gegenzauber von der Macht der Dämonen frei. Es ist vielmehr umgekehrt. Und das sehen wir auch hier. Wer sich mit bösen Geistern einlässt, gerät selber unter ihre Macht. So erging es diesen jüdischen Beschwörern. Die waren nicht bekehrt. Die war nicht wiedergeboren, wusste die Finsternis sehr genau. Sie sind daher nicht im Namen des Herrn Jesus unterwegs, noch in seinem Auftrag, noch unter seinem Schutz. Und die werden daher von der Finsternis überwältigt und bloßgestellt. Der Name Jesus ist den Teufeln wohlbekannt, aber nicht als Zauberformel. Sie fürchten nicht Menschen mit ihren frommen Sprüchen, auch nicht, wenn sie den Namen Jesus benutzen. Sie fürchten sich nur vor dem Herrn Jesus selber. Und das sind solche, vor denen der Herr Jesus warnt in Matthäus 7, über Bergpredigt. Solche, die sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht. Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Ja, sie sagen, Herr, Herr, und treiben Dämonen aus, aber tun nicht, was er sagt. Und das in einem frommen Gewand. Es waren sogar Söhne eines Hohenpriesters. Ja, scheinbar fromme Leute. Aber die bewirkten Täuschung und Verführung. Und die Bibel zeigt uns hier, dass solche Austreibungsrituale nicht zur Befreiung von Menschen führen, die unter Macht von Dämonen versklavt sind, sondern die völlige Befreiung von der Macht der Finsternis geschieht auf eine andere Weise. Und das sehen wir auch in unserem Text. Und das ist das vierte Geheimnis, die Umkehr und die Reinigung. Es heißt in Vers 17, Furcht fiel auf sie alle und der Name des Herrn Jesus wurde hoch gepriesen. Gottes Macht ist in Ephesus am Werk. Er überführt die Menschen im tiefsten Herzen von ihrer Sünde. Und sie sehen dann auch gleichzeitig die Machtlosigkeit der Finsternis. Es kommt eine tiefe Gottesfurcht auf sie. Die Furcht vor dem heiligen Gott durch die tiefe Erkenntnis ihrer Sünde. Sie sehen auf einmal ihre Gottesferne, ihre Verstrickung ins Okkulte, an die Macht der Finsternis, ihre Gebundenheit an Satan. Und diese Sündenerkenntnis, das ist die Grundvoraussetzung, dass ein Mensch errettet werden kann. Das ist die Erkenntnis der eigenen Verlorenheit. Die Furcht vor dem heiligen und gerechten Gott und das Bedürfnis nach Erlösung. Und wenn ein solches Erwachen massenhaft auftritt, dann kann man von einer Erweckung sprechen. Und wie wurden sie frei von der Macht der Finsternis? Sie kamen, bekannten und erzählten ihre Taten. Sie taten Buße, sie kehrten um, sie bekannten ihre Sünden, sie brachten sie ins Licht. Sie nannten ihre Sünden beim Namen, die ganzen Zaubereisünden und sonstigen Sünden und empfingen die Vergebung durch das Blut Jesu. Und der Name des Herrn Jesus wurde dadurch hoch gepriesen. Sein Name wurde groß gemacht durch diese Bekehrung zu ihm von ihrem alten Leben in der Sünde. Durch die Abwendung von der Finsternis, vom Götzenkult, vom Okkultismus, vom Ehebruch. Durch die Vergebung und Reinigung durch das Blut Jesu. Und die vollständige Befreiung von der Macht Satans und der Zauberei. Der Name Jesus wird durch eine solche Umkehr hoch gepriesen und verherrlicht. Sie wurden wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung aus ihrem geistlichen Tod ins Leben. Das Leben mit dem auferstandenen Herrn Jesus. Und das Kennzeichen dieser Erweckung ist Früchte der Buße. Und das heißt eine Lebensveränderung, eine radikale Abwendung von dem alten Leben. Und das taten sie hier. Sie trugen die ganzen Bücher zusammen, die ganzen Zauberbücher und verbrannten sie vor allen. Und das ist dieser zweite Erweckungsschritt, dieses Aufstehen von den Toten durch Gehorsam und Lebensveränderung. Wenn man Zauberei treibt, hat das früher oder später okkulte Bindungen und Belastungen zur Folge. Und deshalb muss sich jeder Betroffene davon gründlich lossagen, gründlich reinigen. Das heißt auch alles vernichten, was damit zusammenhängt, damit die Anrechte der Finsternis vollständig gebrochen werden. So, und das heißt, und das sehen wir hier, wir haben alle Gegenstände vernichtet, die damit zusammenhängen. Die Bücher, die Fetische, die Amulette, Bilder, okkulte Symbole, Heilwässerchen, Steine und was es da sonst noch gibt, okkulte Rockmusik. Alles vernichten und verbrennen, egal wie wertvoll das Zeug ist. Wir haben es nicht verkauft. Das heißt, sie verbrannten Bücher für 50.000 Silberlinge. Ich habe mal versucht, das zu schätzen. Der Silberling war eine große, wertvolle Münze, vielleicht die Tyrusdrachme. Fachleute schätzen die Kaufkraft so auf 300, 400 Euro etwa. nach heutigen Verhältnissen, also wären es hier etwa 15 Millionen Euro gewesen. Und die Bücher, die waren ja handgeschriebene Schriftrollen, war sicher eine mehrere tausend Euro wert. Kann man davon ausgehen. Ja, auch heute ist die Verstrickung der Menschen in den Okkultismus überall gegenwärtig, durch die ganze New Age-Ideologie, die sich überall ausgebreitet hat in der Gesellschaft, die ganzen Institutionen durchdrungen. Und deshalb sind die Menschen in alle möglichen Dinge verstrickt, nicht nur die klassischen Dinge wie Horoskope und Pendeln, Wahrsagen, Spiritismus und so weiter. Und auch in Geistheilerei wie Reiki, das kann man in Wochenendseminaren lernen, mit wenig Aufwand. Oder sie sind in irgendwelchen okkulten Zirkeln drin, wie Anthroposophie oder Scientology oder pseudochristliche Sekten, die auch meist okkulte Quellen haben. Und besonders verbreitet und beliebt ist die Esoterik. Esoterik ist nichts anderes als weiße Magie, also Zauberei mit guten Motiven. Die Bibel lehrt in Kolosser 2, 14 und 15 zum Beispiel, dass Jesus allein und sein Blut vollkommen ausreicht für eine vollkommene Befreiung aus den Mächten der Finsternis und den Bindungen an Satan. Sein vollständiger und endgültiger Sieg am Kreuz über die Mächte der Finsternis reicht. Mehr braucht's nicht. Und deshalb mach so, wie die Leute in Ephesus, wenn du davon betroffen sein solltest. Sein Blut wird wirksam durch Buße, Vergebung und das Brechen der Vergangenheit. Im Namen Jesu. Der Glaube und das Vertrauen an sein vollgültiges Erlösungswerk genügt. Er allein macht frei. Und dann beginnt der dritte Erweckungsschritt, das Aufleuchten des Christus. Das Wort des Herrn breitete sich aus und erwies sich als kräftig. Gottes Wort breitete sich aus, es überführte die Menschen. Der Name Jesu wurde hochgepriesen, er wird groß gemacht. Jesus verherrlicht sich in seinem Wort. Durch das Zeugnis der Gläubigen. So wie es in Jeremia 23, Vers 29 heißt, ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert? Was bedeutet also die Erweckung in Ephesus für uns heute? Ich lese nochmal Epheser 5, Vers 14. Darum heißt es, wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten. So wird Christus dich erleuchten. Und dieses Wort im Epheserbrief ist an Gläubige gerichtet. Es geht uns an. Die Erweckung muss bei uns anfangen. Bei mir, bei jedem persönlich, nicht bei denen da draußen. Die sind tot. Und wie kommt eine echte Erweckung bei uns zustande? Das ist die Frage. In den drei Schritten. Durch ein geistliches Aufwachen. Durch das Wort Gottes. Zweitens. Durch einen gehorsamen Wandel als lebendig gemachte Gläubige. Und da gibt uns der Abschnitt im Epheserbrief viele Hinweise dazu. Lest den nochmal in Ruhe durch. Und drittens, durch ein Leben im Licht und in der Gnade des auferstandenen Herrn. Und solches ist in diesen Erweckungsbewegungen im 19. Jahrhundert in großem Umfang geschehen. Wir singen ja teilweise heute noch die Lieder da draus, die alten Lieder, die wir singen, die stammen alle aus der Zeit. Beten wir um Erweckung. Beten wir um Sündenerkenntnis und Erlösungsbedürftigkeit in unserer Stadt, in unserem Land, in unserem Volk. Beten wir darum. Ringen wir darum, dass jemand durch unseren Dienst den Weg des Heils findet. Und da müssen wir bei uns selber anfangen und sagen, Herr, erwecke mich, deck mir meine Sünden auf, zeig mir, wo es bei mir nicht stimmt und führe mich zu einer echten, tiefen Hingabe. Aus meiner Gleichgültigkeit, aus meinen sündigen Gewohnheiten. Ja, und dass auch unsere Gottesdienste und Bibelstunden nicht nur dazu da sind, dass wir schöne biblische Theorie hören, tiefe geistliche Gedanken, sondern dass wir das Gehörte anwenden, umsetzen und voll Geistes werden. Damit der verheißene dritte Erweckungsschritt beginnt, der Christus uns aufleuchtet. Und er leuchtet. dass Jesus verherrlicht wird, die herrliche Frucht des Heiligen Geistes in uns und durch uns wächst und andere geistliche Tote davon erfasst werden. Was könnte der Herr durch eine so erweckte Gemeinde bewirken in unserer Stadt? Amen. Wir wollen